Ja, auch von mir einen herzlichen guten Morgen. Ich freue mich, Sie alle zu sehen, Ihnen zu begegnen, euch zu begegnen. Jetzt ist der Moment, wo man sich so nochmal richtig bequem hinsetzen kann, sodass der Physiotherapeut nicht nächste Woche ran muss an die Schultern. Also macht's euch bequem. Der Kaffee kommt allerdings etwas später. 120 Jahre Baptisten in Hildesheim oder später evangelisch-freikirchliche Gemeinde oder eben heute einfach Erlöserkirche. Der Weg einer Gemeinde vom Unterscheidungsmerkmal Taufpraxis über eine eher konfessionsbasierte Bezeichnung hin zu einer Beschreibung des Zwecks. Früher also Zeitpunkt und Art der Taufe primär unterscheidend, später die Rechtsform, wir sind jetzt Freikirche, und heute steht der Erlöser, dessen erlösendes Handeln wir erfahren wollen, im Mittelpunkt. Ist das so ganz einfach? 120 Jahre im Rückblick? Vielleicht nicht ganz, nicht? Aber wie sieht die Frage der Zukunft aus? Wie wird der nächste Schritt sein? Wie wird Gemeinde sich in den nächsten Jahrzehnten aufstellen? Wie wird Kirche gemeinsam sich aufstellen? Vom Landesverband NOSA und den Gemeinden, die dazugehören hier in Niedersachsen, Ostwestfalen und Sachsen-Anhalt, herzliche Glück und Segenswünsche zu eurem Jubiläum. Auch von unserem Bund in Elztal mit unserer Zentrale, Gottes Segen. Und ja, euch einen herzlichen Glückwunsch, dass ihr, einige werden Teil der 120 Jahre noch miterlebt haben, ganz werden wir das nicht mehr schaffen, aber die da engagiert dabei waren, die durch Höhen und Tiefen etwas erkämpft haben. Und wir werden das sehen, ja, da ist auch manches an Herausforderungen, an Leid, an Tränen, an Sieg, an tollen Stunden und auch an tiefen Stunden, persönlich oder gemeinsam als Gemeinde, sage nur zwei Weltkriege und vieles mehr, ist da passiert. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr so viel Geld und Kraft investiert habt und jetzt in die Zukunft geht. Und darum soll es gehen. Als mich eure Anfrage erreichte, da kam mir relativ schnell ein Text in den Sinn, der auf den ersten Blick nicht so recht zu diesem Jubiläum passen mag. Ich bin aus drei Gründen dabei geblieben. Erstens, manchmal ist so etwas ein Impuls des Heiligen Geistes, wo man sagt, das hat eine Bedeutung, warum das so ist. Und wenn man das geprüft hat, sagt man, ja, das könnte so sein. Zweitens öffnet dieser Text für mich einen Weg aus der Vergangenheit in die Zukunft. Und man darf Vergangenheit niemals verleugnen, wenn man eine gute Zukunft bauen will. Und drittens, Texte mit Tiervergleichen sind immer hilfreich. Vergleiche mit real existierenden Christusnachfolgern sind bei Jesus ja immer rein zufällig, wie ihr wisst. Im Evangelium von Matthäus spricht euch also Jesus zu eurem, oh ja, was muss ich drücken? Aha, gut. Ist der Livestream jetzt oder was ist das gerade? Okay, du wirst das umschalten. Gut, ich mache einen kurzen Moment Pause. Ich jetzt. Gut, du schaffst das, kein Problem. Also, ich kann den Vers auch vorlesen, den hätte ich sowieso vorgelesen. Also, seht, sagt Jesus Christus, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid deshalb klug wie die Schlangen und aufrichtig wie die Tauben. Das ist die Zusammenfassung am Ende eines Sendungstextes, den Jesus sagt, im Übergang zu einem neuen Abschnitt für die Gemeinde oder für seine Jünger. Und dieser Text enthält einige Informationen zu Klugheit und Aufrichtigkeit und darum lese ich ihn jetzt noch einmal im Zusammenhang, die Verse davor. Matthäus 10, Vers 5 bis 12. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht und verkündigt, das Himmelreich ist nah. Heilt Kranke und weckt Tote auf. Macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst empfangen habt, das gebt umsonst weiter. Steckt euch kein Gold, kein Silber und kein Kupfergeld in euren Gürtel, Besorgt euch auch keine Vorratstasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keinen Sandalen und keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lebensunterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann sucht jemand, der es wert ist, euch aufzunehmen. Bleibt bei ihm, bis ihr jenen Ort wieder verlasst. Wenn ihr das Haus betretet, grüßt die Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Seht, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, seid deshalb klug wie die Schlangen und aufrichtig wie die Tauben. Wunderbar, der Text erscheint. Und jetzt drücke ich. Und dann erscheint, oh, wir verstehen uns hier nicht, gerade mit der Fernbedienung, macht nichts, ich gebe euch ein Zeichen und dann schaltet ihr um. Doch, jetzt geht's. Okay, wir kriegen das schon hin. Das sind vier Tiere, die hier genannt werden und die könnten unterschiedlicher kaum sein, glaube ich, nicht? Schafe, Wölfe, Schlangen, Tauben. Ich finde diesen Vergleich sehr herausfordernd. Jesus nachfolgende Christen als hilflos erscheinende, für manchmal manche Leute auch dumme, Schafe ohne Zäune und mitten neben dem Wolfsrudel, Schlangen als Vorbilder und der Klugheit und pickende Tauben als Beispiel für Transparenz und Aufrichtigkeit. Ey, Jesus, heißt das eigentlich, wer sich für dich einsetzt, der wird gefressen werden? Ich glaube, da seid ihr falsch hier irgendwie, oder? Ist nicht sehr einladend. Bringst du deine Nachfolger wirklich wissentlich in Lebensgefahr? Menschen, für die du nachher dein Leben geben wirst? Schafe unter die Wölfe? Das ist nicht schön, aber das ist ehrlich. Wie Jesus auch an anderen Stellen schonungslos ehrlich ist und sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ist das ein Fest für einen Text für einen Festtag oder ein Festtagstext? Sehen wir uns das einfach mal an. Risiko, mein erster Gedanke, ist Teil unserer Sendung. War es, wird es immer bleiben, immer. Gibt es eine Verkündigung der frohen, der befreienden Botschaft ohne Risiko? Da sagt Jesus, verkündigt, das Himmelreich ist nah und sofort hören die Mächtigen auf der Erde, die Regierungen, oh, der bedroht uns, unser Reich, der will unseren Thron. Da werden Kranke gesund und sofort rüttelt das an unserem naturwissenschaftlichen Weltbild. Das kann nicht sein. Jesus hat dich gehalten, naja, also. Das kann nicht sein. Dir sind deine Sünden vergeben. Oh, 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 das ist Gotteslästerung. Das können nur die geweihten Priester. Das geht überhaupt nicht. Neue Botschaften, neue Erkenntnisse. Der Widerstand ist doch vorprogrammiert. Bis hin zum Tod. Das Buch der Märtyrer Spiegel, dieser alten Schrift, ihr werdet es nicht lesen können, aber ich werde es am Mittwoch noch mal näher zeigen. Geschrieben 1660 von Thielemann Jans von Breit, ein leitender Diakon der Mennonitengemeinde in Dordrecht. Der listet da ganz akribisch die Geschichten der, ich sag mal, von den Wölfen zerrissenen Menschen auf, beginnt bei Johannes dem Täufer und dann über Stephanus bis hin zu Felix Manz, das werden wir am Mittwoch näher angucken, dem ersten Täufer in der Schweiz 1525, der sein Leben gelassen hat für seine Überzeugungen. Und nun konnte man sagen, alle Kirchen, im Übrigen auch alle anderen Religionen, könnten weitere Bände davon zusammentragen, dass Menschen um ihres Glaubens und ihrer Überzeugung willen den Tod erlitten haben. Ja, und geschichtlich blicken wir da am Mittwoch zurück, aber immer mit dem Aspekt, was gewinnen wir an Erkenntnissen für die Zukunft? Die ersten Baptisten in Hildesheim, ihr habt es in eurem Gemeindebrief gelesen, nicht der erste Prediger, der hier auftauchte, wurde mal eben für 14 Tage ins Gefängnis gesteckt. Das war gar nicht so schlecht, er hat 25 Taler bezahlen müssen, er wurde freundlich behandelt und hat das gleich als Möglichkeit genutzt, mit vielen Menschen, die er sonst nicht getroffen hätte, in Kontakt zu kommen. Widerstand bleibt Teil der christlichen Bewegung, Teil unserer Sendung. Und heute, wir stehen an einer Zeitenwende. An vielen Stellen hat es Versöhnung für vergangene Verletzungen gegeben, aber gemeinsam stehen wir an einem Wendepunkt, so haben wir den Eindruck in dieser Zeit, politisch, technologisch, religiös, wertemäßig. Wo wird die Zukunft hinführen? Die Mitglieder christlicher Kirchen und aller Kirchen in Deutschland sind inzwischen unter 50%. War der Kirchentag früher ein Thema in den Medien gewesen an erster Stelle, dann ist das heute eine Randnotiz. Das ist nur ein Indiz von ganz, ganz vielen. Minderheit zu sein, wird Normalität in Deutschland. Und Minderheit zu sein, ist bereits Normalität global gesehen. Das ist nichts Besonderes. Und wir richten uns jetzt mal darauf ein. Mit Sicherheit in den nächsten Jahrzehnten. Also Schafe unter die Wölfe, ehrlich? Ja, denn, und das ist die gute Botschaft, mit den Schafen ist der Hirte, der auferstandene Christus unterwegs. Der, der die Pforten der Hölle überwunden hat, der den genialen Heiligen Geist gesandt hat, der die Funkverbindung zum Himmel als Flatrate erfunden hat. Ja, der ist mit den Schafen, der ist mit den Christen. Und wenn sie klug und aufrichtig unterwegs sind, dann erobern sie die Herzen von Menschen. Und seien wir mal ehrlich, anders geht es nicht. Eine andere Art als die der Schafe unter den Wölfen würde wieder mit Macht kommen, entspricht überhaupt nicht der Sendung Jesu. Ja, Schafe aufrichtig und klug erobern die Herzen. Sie erobern nicht Weltreiche. Und darum ein zweiter Gedanke, Klugheit und Aufrichtigkeit ist unsere Chance der Zukunft. Morgen klug und aufrichtig Kirche zu sein. Das war ich nicht schnell genug. Eine Gemeinde in Kleinasien, in einem Land, in dem Christen verfolgt werden, handelt folgendermaßen. Die Gemeinde feiert ihre Gottesdienste in einem Bus. Jeden Sonntag sammelt der Fahrer die Gottesdienstbesucher ein und dann dreht der Bus seine Runden. Und während der Fahrt hören die Christen eine Predigt, es wird gesungen, es wird Gott gelobt und miteinander gebetet. Am Ende steigen alle wieder aus und jeder geht gestärkt und fröhlich nach Hause. Für Außenstehende sieht das so aus, als wenn die sich jeden Sonntag treffen und einen Ausflug machen. Klug. Eine kluge Idee in einem Land, in dem Gottesdienstbesuch als Straftat geahndet wird. Klug? Welche Eigenschaften verbindest du dann mit Schlangen? Ich weiß nicht, wer ein Terrarium zu Hause hat oder so eine Schlange so als Haustier, ist eher selten in Deutschland, sage ich mal. Was verbindet man damit? Also ich sage, ist mir ein bisschen unsympathisch und manchmal sind sie giftig und ich kann sie nicht unterscheiden und das könnte tödlich sein, also halt lieber Abstand. Gleich am Anfang der Bibel taucht ja im Schöpfungsbericht die Schlange auf und sie täuscht den Menschen, sie täuscht ihm falsche Tatsachen vor, sie führt ihn weiter weg von Gott. Schlangen sind sehr geschickt, sie sind geschickte Jäger und sie sind geschickt in der Tarnung. Sie wollen sich eher verstecken und kommen dann nur so momentan raus, um sich Nahrung zu holen. Im Altertum sind sie deswegen gleichzeitig auch ein Symbol für Klugheit. Sie reagieren blitzschnell auf Gefahr und sie sind sehr beweglich, was man ihnen eigentlich nicht zutraut. Und wegen dieser Eigenschaft gelten sie als besonders kluge Tiere. Sie sind listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hat. So. 1. Mose 3. Die Jünger also benötigen für ihre bevorstehende Aufgabe, zu der Jesus sie aussendet, die Reaktionsfähigkeit und Wendigkeit dieser Schlangen. Das ist der Vergleichspunkt, denke ich. Diese Seite sollen sich die Jünger zum Vorbild nehmen in ihrer Sendung. Auch dann, wenn sie angegriffen werden, gewitzt, scharfsinnig und auch taktisch klug agieren. Dieser Vers verbindet jetzt die missionarische Sendung mit dem, was danach kommt, dass es eben auch Schwierigkeiten geben wird und Gegenwind. Gehen wir zu den Tauben. Heute ärgern sich viele Leute über die verwilderten Tauben in unseren Städten. Und zu Zeiten von Jesus war das aber anders. Tauben waren das beliebteste Zuchtgeflügel. Im Gegensatz zu den Schlangen galten Tauben als besonders dumme und harmlose Tiere. Die Dummheit der Tauben ist laut einem Werk Physiologicus, einer frühchristlichen Schrift über all die Tiere, die es in der Bibel gibt, da ist ja eine ganze Menge. Diese Schrift sagt, man kann diese Dummheit daran erkennen bei den Tauben, dass man ihnen die frisch gelegten Eier immer wieder wegnehmen kann und sie bauen wieder neue Nester und legen wieder neue Eier. Und ganz unverdrossen machen sie das und dann gelten sie noch darum als zärtlich, weil sie gurren und manche finden das ja irgendwie toll, sie sind besonders sanft. Ja, wer so neben so einem Taubenschlag wohnt, sieht das vielleicht ein bisschen anders. Man verband das auch mit dem Gefühl oder mit der Erkenntnis der Antike, dass die Taube keine Galle hat. Und man hat immer gesagt, in der Galle sitzt die Flüssigkeit, die den Menschen zur Aggression und zum Jähzorn verleiht. Und die Taube hat keine, also ist die eben ganz toll. Und ich weiß nicht, ob ihr das, einige haben hier schon die Galle raus, oder? Okay, wir machen jetzt keine weiteren Kommentare dazu. Also die Charakterisierung, die Jesus im Blick hat, heißt unvermischt. Die Taube ist unvermischt, da ist keine Galle dabei gemischt. Und das heißt aufrichtig, lauter, echt, ohne Hinterlist, getrennt von Bosheit von der Galle. Also klug wie die Schlangen bedeutet jetzt, mit einem guten Urteilsvermögen zu reagieren und aufrichtig zu sein, heißt segnend und nicht fluchend, ohne Bosheit, ohne Galle zu leben, wie diese Gemeinde in Zentralasien. Und jetzt die Frage, wie können Christen in Hildesheim klug und aufrichtig die Chance der Zukunft nutzen in dieser Umbruch- und Aufbruchzeit? Dazu möchte ich jetzt 4 Punkte sagen. Nach 120 Jahren in die Zukunft. Klug ist es, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Das hat Jesus schon gesagt. Das war ihm sehr wichtig. Nehmt nicht zu viel Ballast mit. Und mit dem Geld seid sorgfältig. Und offenbar hat er das beobachtet. Bereicherung an der Religion oder mittels der Religion oder im Namen der Religion. Wir sind auch als kleine Freikirche weit davon entfernt, schnell und mobil zu sein. Mal eben den Standort zu wechseln. Sowohl räumlich als auch innerlich. Auch was Formen und Entwicklungen anbelangt. Klug ist, sich nicht zu sicher und zu fest und zu teuer einzurichten. Klug ist, in einer gewissen Weise eine Simple Church zu sein. Denn was braucht es denn eigentlich zur Christusnachfolge, als dass Menschen sich im Namen Jesu treffen und miteinander beten, Bibel lesen und ihren Glauben praktizieren? Es braucht dazu weder Gebäude noch Hauptamtliche. Von dem einen haben wir in Zukunft zu viel und von dem anderen zu wenig. Und das wird so sein. Und darum werden wir uns beschränken müssen. Wir können ganz einfach miteinander leben. Welches Dach braucht man am Ende? Welche Ämter? Welche Hierarchie? Welche Bezeichnung? Das ist nicht unwichtig und das sage ich auch als Kirchenleitender, aber es ist nicht primär. Das muss uns immer wieder klar sein. Klug und aufrichtig ist, wer sich nicht an Irdischem und Vergänglichem am Ende festmacht. Ein zweites. Klug ist, wenn Schafe zusammenhalten. Ein Zitat aus einem täuferischen Gemeindebund. Um die Jahrhundertwende, also vor 200 Jahren, Ende 19. Jahrhundert, spaltete die Frage, ob Männer einen Oberlippenbart tragen dürfen, die Täufergemeinden in einen konservativen und in einen liberalen Teil. Klasse. Solche Beispiele könnte man in der Kirchengeschichte massig bringen. Im Rückblick sagen wir banal. Aber die haben sich richtig gestritten darüber. Unglaublich, oder? Und Jesus schreibt es seinen Jüngern doch ins Stammbuch mit Johannes 17. Er betet, dass sie eins seien wie wir. Schafe mögen ja auf den ersten Blick alle gleich aussehen, wenn man so eine Herde sieht, nicht wahr? Aber sie sind sehr individuell und sie sind durchaus auch sehr intelligent. Sie können Gesichter erkennen, sie können Stimmen unterscheiden. Sie sind nur zum Kampf etwas untauglich. Jesus hat jedem Schaf sozusagen einen eigenen Namen gegeben und er sagt, der Hirte kennt sie. Ich bin da manchmal so im Zweifeln, ob so ein Hirte heutzutage noch bei diesen Riesenherden wirklich die Namen kennt, aber Gott kann das, das kann ich glauben. Vielfalt und Individualität ist Gottes Erfindung, auch bei den Schafen. Vielfalt wurde geschaffen zu Gottes und unserer Freude. Und das geht um mehr als nur, dass sie allen anderen Namen haben. Aber mit Vielfalt umzugehen, das scheint ein rein menschliches oder speziell auch christliches Problem zu sein. Konfessionsgrenzen, das ist nicht eine Erfindung von Gott. Und außerhalb der Kirche im Übrigen schert sich keiner, ob wir Erlöserkirche, evangelisch, freikirchlich oder Baptisten heißen. Das versteht sowieso niemand mehr. Im Zusammenhalt dieser Herde, jenseits von irgendwelchen Bezeichnungen und individuellen Dingen, in diesem Zusammenhalt ohne interne Rivalitäten liegt die Stärke der Schafe. Und wenn man dann weiterdenkt, was ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal von Kirche, von diesen Schafen, die im Namen Jesu zusammen sind? Was ist das, was uns auszeichnet? Das ist doch diese Beziehung zum Hirten herzustellen, zum auferstandenen Christus und mit ihm zu leben. Und in Krisenzeiten, in Zeiten der Neuorientierung, ist es klug, sich darauf, auf diesen Zusammenhalt nochmal ganz neu zu konzentrieren, auf die entscheidenden Vitalfunktionen. Wir beten miteinander, wir verkündigen das Reich Gottes ermutigend in unserer Gesellschaft, wir haben Gemeinschaft im Namen Jesu und wir erleben seine Kraft und geben sie in der Diakonie auch weiter. Nah bei dem Auferstandenen sein, das gibt der Herde die Kraft, aus der wiederum Glaube und Veränderung erwächst. Aufrichtig ist es natürlich jetzt, wenn wir die Unterschiede an der Stelle nicht einfach einebnen. Aber es wäre schon ohne Bosheit und ohne Galle, wenn wir einander unseren Glauben glauben würden. Wenn wir wertschätzend auch mit anderen Meinungen schon innerhalb der Gemeinde und erst recht außerhalb umgehen. Wenn wir diskutieren. Und manchmal auch, ja, manchmal auch, wenn wir uns ohne Groll für getrennte Wege segnen und freigeben. Was ich in den vielen Jahren meines Dienstes erlebt habe, muss ich sagen, das macht mir Mut an vielen Stellen, wie sich Kirchen in dieser Zeit und in den letzten Jahrzehnten auch mindestens mal in Deutschland aufeinander zubewegt haben. Es gibt auch ein paar andere Wahrnehmungen, aber das ist entscheidend wichtig, auch für euch hier als Hildesheimer. Stellt euch immer wieder neu zusammen. Als Gemeinde hier vor Ort, aber eben auch mit den anderen Gemeinden um euch herum. Ob ihr das Allianz, Ökumene oder wie auch immer nennt, ist dabei völlig zweitrangig. Das Zusammenstehen ist wichtig. Das Christentum von morgen ist nicht eine separierte Kirche, sondern es ist die Familienversammlung der Kinder Gottes. Und da fragt man erstmal nicht, aus welchem Stall du kommst. Das ist völlig banal, das merke ich an vielen Treffen heutzutage, auch wenn es mich dann persönlich manchmal interessiert. Und wenn ich die Kundgebung für Israel am Freitag auf eurem Marktplatz sehe, ich bin überzeugt davon, dass alle Christen gemeinsam dieser Veranstaltung mehr Quantität und auch mehr Qualität hätten geben können. Ich habe ihn übrigens ein bisschen vermisst dabei, aber natürlich, man hat mit dem Jubiläum zu tun vielleicht, aber ihr habt eine neue Chance am 9. November. Es ist die Zeit heute, wo wir als Christen unsere Stimme erheben müssen. Für Gerechtigkeit, gegen Terrorismus und gegen Antisemitismus. Klug ist es, drittens eine Strategie zu verfolgen, sagt Jesus. Wohin kommt man ohne eine Strategie? Ohne Strategie bleiben Ziele nur Visionen. Oder um es mit Seneca zu sagen, wenn man nicht weiß, welchen Hafen man ansteuert, ist kein Wind günstig. Jesus hat eine klare Strategie für seine Leute, für seine Jüngerinnen und Jünger. Wo sie beginnen sollen und wo sie nicht beginnen sollen. Geht zuerst zu meinem Volk Israel und geht nicht zu den Heiden, zu den Samaritern. Das ist jetzt nicht dran. In Klammern, ihr könnt erstmal üben bei eurem eigenen Volk, bevor wir euch auf andere loslassen. Das ist immer eine gute Sache. Nicht uneingeladen Menschen mit der Botschaft bedrängen, die sie eigentlich nicht wollen. Weder auf der Straße noch in den Häusern und erst recht nicht in der Kirche. Mit dem strategischen Wort der Täuferbewegung ausgesagt, mündig leben und mündig auch leben lassen. Es ist jetzt aufrichtig und ganz wichtig, wenn wir darüber reden, dass wir eine Strategie haben, dass wir diese Strategie nicht zur Schau stellen, dass sie nicht missbraucht wird, unsere Spiritualität. Jesus sagt, wo sollt ihr beten? Kämmerlein. Dietrich Bonhoeffer, vielen bekannt, hat sein Leben gelassen. Anbetung und Lob Gottes praktizieren die Christen im Verborgenen und nicht als Demonstration der religiösen Macht in der Öffentlichkeit. Ihr Lieben, das ist mir ganz wichtig, auf moralische Anweisungen, auf Vorschriften, auf autoritative Angebote der Wertdeutung und Weltdeutung, als öffentliche Machtdemonstration von Christen, die sie anderen aufdrücken wollen, da können die Christen von morgen verzichten. Das braucht keiner, das will auch keiner, das hört auch keiner. Auch nicht auf dem Marktplatz von Hildesheim. Wir können auf Selbstbehauptung verzichten. Wir brauchen die Galle da nicht beimischen. Wir können demütig leben. Und dazu gehört, dass wir die Arroganz aufgeben, den christlichen Glauben auch auf eine Weise zu verkündigen, die in unserem postmodernen Kontext nur missverstanden werden kann, nämlich als religiöse Arroganz, als übergriffig. Schafe beim Hirten haben das auch nicht nötig. Wir haben das nicht nötig. Denn Christus spricht für sich selber und wir bezeugen ihn nur. Und wer Menschen überführt, das sind nicht wir. Die Bibel sagt, das macht der Heilige Geist. Vertraut dem mal, der macht das. Wenn ihr euer Leben klug und aufrichtig und ehrlich lebt. Aufrichtig ist, diese Strategie nun auch offen zu legen, sie ganz ehrlich zu kommunizieren, offen zu sein auch für eine Kurskorrektur, die Gott immer wieder auch bringt. Der Apostel Petrus, da hat er ja besonders viel Mühe mit, nicht? Der kriegt einen Traum und der muss da ungenießbare Nahrungsmittel für einen Juden genießen und soll die essen und das geht überhaupt nicht. Und er kapiert dann, ja, das hilft mir, eine Hürde zu überwinden, als Jude das Haus eines nicht-jüdischen römischen Hauptmanns überhaupt erst zu betreten, weil der will Jesus kennenlernen und eigentlich wäre ich zu dem nicht gegangen. Aber wirklich kapiert, dass das eine wirklich neue Strategie ist, hat Petrus nicht. Dazu bedarf es dann einer heftigen Verfolgung und Vertreibung der Christen. Das hat dann dazu geführt, dass das Evangelium auch in die ganze Welt wirklich kam. Seid klug als Hildesheimer, will ich euch sagen, seid klug als Gemeinde, aufrichtig und immer wieder veränderbare Strategien zu entwickeln, das Evangelium zu leben. Und das, was gestern gegolten hat, muss morgen nicht gelten und wird morgen nicht gelten. Wo werdet ihr wirklich heute gebraucht? Wohin seid ihr in eurer Stadt gesandt? Wo will Gott euch haben? Ein viertes und letztes. Klug ist es, einen Mehrwert für die Menschen zu schaffen. Da heißt es in dem Text, den wir gelesen haben, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Macht ihr ja alle so im Alltag, nehme ich an. Passiert, ist schon eine hohe Hürde, ich weiß. Fromme Worte allein zu machen, macht das deutlich, reichen nicht. Und entschuldigt den kleinen Ausflug in die aktuelle Politik, aber die Vorlage ist einfach zu gut, in Bezug auf Israel einfach nur zu sagen, Deutschland steht fest an der Seite Israels und in der UNO dann sich in der Abstimmung zu enthalten. Ich finde, das geht gar nicht. Vollmundig predigen und hinterher nicht Menschen zu heilen und zu helfen, das ging bei Jesus nicht. Und Gottesdienste feiern und keinen Segen, keine Diakonie, keine Heilungsgebet, keine Lossage, keine Beichte, keine Zuwendung zu belasteten Menschen im Gepäck zu haben und anzubieten, das geht nicht. Bevor sich jemand für den Glauben interessiert, will er doch wissen und persönlich erleben, dass er Zuspruch, Hilfe, ob zur Erziehung oder zu Beziehungen oder zu Ehe oder zu Aufatmen im Stress des Lebens oder Beratung, irgendetwas, dass er das bekommt. Und dass er nicht deprimiert aus dem Gottesdienst wieder rausgeht und sagt, keiner hat mich angesprochen, keiner hat mir geholfen, ich bin mit mir überhaupt nicht. Es ist das Angebot und es ist das, was wir brauchen. Solche diakonischen Angebote, einen Mehrwert für Menschen schaffen. Aufrichtig dabei ist, wirklich klar zu haben, Diakonie ist nicht Mittel zum Zweck. Diakonie der Gemeinde gilt ohne vereinnahmende Hintergedanken. Und unsere Zuwendung bleibt bei dir, auch wenn du nicht unseren Lebensstil und unseren Glaubensstil und sonst was übernimmst, wenn du nicht so bist wie wir und auch nicht so werden willst wie wir. Unsere Diakonie und unsere Einladung gilt und du bist aufrichtig natürlich auch eingeladen, uns zu beobachten, da zu sein, so wie du bist. Diese Erlöserkirche wird Zukunft haben, wird morgen Zukunft haben, wenn sie mit dem Auferstandenen in dieser Weise sich senden lässt. Weiß, es gibt ein Risiko und wir gehen dieses Risiko ein. Wir sind uns dieses Risikos bewusst, aber wir sind klug und wir sind klüger und wir sind aufrichtig und wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten. Das wünsche ich euch zu euren 120-jährigen Jubiläum und für die Zukunft. Seid mutig und stark. Gott wird euch segnen. Amen.